Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies Podcast. Mein Name ist Hanna und wir steigen weiter ein in die vierte Episode von Devs, der neuen Alex Garland Serie. Und im heutigen Abstandsstudio haben wir wieder den lieben Bjarne mit dabei. Moin.
Hallo, na?
Yo, bei uns geht's heute in verschiedene Welten, obwohl ich mir auch notiert habe, ich glaube, ich hätte die Episode anders benannt, aber ich glaube, da kommen wir noch zu. Wir erinnern uns, wir haben es, glaube ich, in der ersten Folge auch erwähnt, die Episoden haben im Original keine Titel, heißt einfach nur Episode 4, aber die Deutschen haben Episodentitel vergeben. Und wir danken auch in diesem Sinne gleich den Freunden von Fox, denn Devs ist immer mittwochs ab 21 Uhr, immer in der neuen Folge, exklusiv auf Fox zu sehen, sowie jederzeit auf Abruf über den bekannten Pay-TV-On-Demand-Plattform. Jo, Bjarne, kurze Frage mal vorweg, hast du irgendwas gesehen in letzter Zeit? Irgendwie eine Serie, die dich interessiert hat oder so, wo du einen Tipp abgeben kannst?
Was mir sehr gut gefallen hat, ist die Serie Lovecraft Country. Von Jordan Peele und J.J. Abrams. Jordan Peele ist ja ein super Filmregisseur gewesen mit Get Out und Us oder auch Wir. Aber im Serienbereich fand ich seine bisherigen Werke immer ziemlich enttäuschend. Also Twilight Zone war okay, aber es war jetzt einfach nicht das, was er bei Get Out gezeigt hat, auch thematisch nicht so. Und dann gab es ja noch The Hunt, hieß es, glaube ich, bei Amazon, diese Nazi-Jäger-Serie. Und da hat man eben auch gemerkt, das ist nicht wirklich sein Thema, das ist nicht wirklich sein Projekt, sein Herzensprojekt. Aber bei Lovecraft Country habe ich wirklich das Gefühl, da kommt er jetzt voll, also da kann er komplett sein Ding ausleben. Es geht viel um Rassismus, natürlich auch um den Autor H.P. Lovecraft, um dessen Lore und ja, es ist einfach, also visuell ist es eigentlich auch wieder eine multisensorische Serie, weil wir das jetzt so oft gesagt haben in letzter Zeit. Gerade die Eröffnungsszene, also selbst wenn man kein Interesse an diesem ganzen Thema hat, kein Lovecraft-Fan ist, nicht auf gruselige Serien steht, Horror, trotzdem einfach mal die erste Szene gucken. Das ist eine der verrücktesten Eröffnungsszenen, die ich in den letzten Monaten gesehen habe. Und auch so ist, also würde ich die Serie total empfehlen. Läuft ja dann auch bei Sky hierzulande.
Und Peele ja auch wieder, wie du es schon gesagt hattest, ein Filmregisseur, ne, der dann immer mehr in Serien gemacht hat. Also würde ja auch in unsere multisensorische Filmregisseure übertragen ihre Kinokunst auf Serie auch unterstützen.
Genau.
Ja, ich habe leider nur ein bisschen banaleren Tipp. Ist schon ein bisschen her, schon ein paar Wochen, aber ich kann es einfach nochmal erwähnen. Und zwar habe ich gesehen Teenage Bounty Hunters, heißt es so? Ich glaube. Eine neue Netflix-Serie und natürlich, ganz ehrlich, sie ist nicht besonders gut. Also es ist jetzt nicht eine Serie, die man gesehen haben muss oder die ich jedem empfehlen müsste. Ich würde sie nur ganz gerne erwähnen, weil ich manchmal ja auch so ein bisschen, ich finde, in seinem eigenen Serienmix kann ich nicht nur Anspruch gucken, weißt du? Und da brauche ich manchmal auch ein bisschen irgendwie was Banales, wo ich komplett abschalten kann und auch mal irgendwie nebenbei was anderes machen kann. Und das war Teenage Bounty Hunters für mich. Denn ich finde, es ist ein super sympathischer Cast. Die beiden Hauptdarstellerinnen rocken das ziemlich runter, auch wenn die Story ein bisschen dämlich ist. Aber es wird gerade zum Ende hin auch wirklich interessant. Ich finde, es hat so ein bisschen so einen Hänger in der Mitte. Aber dann so Folge 7, 8, 9, 10, auch wo es so ein bisschen sexuell interessanter wird, hat mir echt gut gefallen. Und ich würde auch gerne eine zweite Staffel sehen. Deswegen kann ich nur es noch ein bisschen pushen. Denn ich glaube, die Abrufe sind gar nicht so gut. Also geht mal auf Netflix, schaut euch Teenage Bounty die Hunter an, damit die es wirklich gern gesehen haben, auch eine zweite Staffel kriegen.
Aber sind es Teenager, die Kopfgeld jagen oder werden Teenager gejagt?
Nee, sie jagen Täter.
Aber auch Teenager-Täter
oder normale Täter? Nee, erwachsene Täter. Ich glaube, ich weiß nicht, kannst du, selbst in USA, das ist ja crazy, aber kannst du ein Kopfgeld auf einen Teenager aussetzen?
Ich weiß nicht, kannst du als Teenager Kopfgeldjäger sein?
Das klingt nein, natürlich
schussrechtlich
nicht.
Also, auch nicht
nein,
so.
Nein, du musst, glaube ich, 18 sein und Lizenz haben, aber nee, also zumindest daran halten sie sich, dass sie erwachsene Täter so weit sind sie gegangen. Obwohl, das wäre ja noch viel geiler, weil das Teenage-Täter wären.
Ja, oder genau, so wie Baby-Muppets.
Muppet-Babys. Nee, so weit sind wir nicht. Vielleicht dann in der zweiten Staffel. Aber es hat auch so ein bisschen so ein Veronica Mars-Vibe irgendwie an sich, so ganz komisch. Mhm. Sowieso so ein bisschen so ein Mix aus verschiedenen Serien. Ich hatte auch ein bisschen Pushing Daisies-Vibe, komischerweise.
Oh, okay.
Aber also, ja, schaut mal rein. Es ist wirklich keine große Serienkunst oder irgendwas. Aber für so ein Fun-Binge nebenbei, wo man nicht besonders nachdenken muss und auch ab und zu mal ganz schön lachen muss, weil die Sprüche auch ziemlich geil sind, passte das irgendwie. Naja.
Du hattest mich bei Pushing Daisies.
Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt irgendwie auch komisch ist, dass ich dran denke. Aber ich glaube, wenn du es schaust, weißt du, warum ich an Pushing Daisies denke.
Okay, ja. Ich habe das ähnlich bei Lovecraft Country mit Watchmen. Aber ich kann es auch nicht genau benennen. Aber für mich ist das irgendwie die Serie dieses Jahr, die am ehesten an Watchmen rankommt. Aber ich kann es auch nicht richtig artikulieren, falls das auch hilft, um die Serie schmackhaft zu machen.
Ja. Also deswegen, Tipps von uns beiden. Und wir wollten nochmal vorweg sagen, wir haben ja via podcast@serienjunkies.de auch wieder ein paar interessante Mails von euch bekommen und wir sammeln die jetzt alle und werden in der nächsten Episode zu Folge 5, wo wir genau die Hälfte der Staffel fertig haben, dann auch darüber nochmal berichten. Also denkt dran, wenn ihr uns nochmal schreiben wollt, was war das? Das Sextape to end all Sextapes wäre oder wenn ihr auch vielleicht mal eine Meinung habt zu multisensorischen Serien oder Filmregisseuren, die jetzt mehr im Serienbereich machen. Also ich glaube, wir hatten da vielleicht ganz interessante Diskussionen. Schickt uns das einfach an podcast@serienjunkies.de und in der nächsten Folge am Anfang werden wir da größer zu sprechen.
Ja, oder wenn ihr uns die De Broglie-Bohm-Theorie mal erklären wollt. Also falls ihr irgendwelche Astrophysiker oder theoretische Physiker unter den Hörerinnen haben, bitte mal melden.
Stimmt. Oder schickt uns ein Foto von eurem Labor oder so, wo wir dann so einen Quantum-Computer auch mal sehen können, nochmal in Natura und nicht nur bei YouTube. Genau, also schickt uns das gerne und wir besprechen das in der nächsten Folge. Aber Bjarne, jetzt müssen wir wieder in die neuen Opening Credits gehen, denn wir haben ja wieder was Neues gesehen, jetzt hier in Folge 4. Und zwar verschiedene Farben, verschiedene Gesichter in Farben. Ich glaube, so Lillys Gesicht war ganz krass in Rot. Stuarts Gesicht war ganz krass in Blau. Wir sehen, wie Forrest vor Devs kniet und den Boden berührt. Denn es hat sich wohl ereignet, dass ein Erdbeben stattgefunden hat. Was aber die liebe Katie komplett kalt lässt, wie immer.
Ja, scheint, als hätte jemand mal wieder die Regeln gebrochen.
Wild, ne?
Ja. Katie.
Genau, denn wir erinnern uns an die letzte Folge. Es gibt nur zwei Regeln, oder zwei offizielle Regeln, sagen wir so. Man soll keine Privatsphäre von anderen Menschen beeinträchtigen durch die Maschine und man soll in die Vergangenheit gucken und nicht in die Zukunft. Aber ja, du sagst, wie es wirklich ist, ne? Katie hat statt Porno, hat sie geguckt, was passieren wird und sie hat gesehen, es wird ein Erdbeben geben, aber es wird nicht das große, große Erdbeben sein, was irgendwie alle befürchten in Kalifornien, sondern nur ein kleines, wie öfter mal passiert.
Aber ich finde auch die Frage, die Stuart stellt, ziemlich berechtigt. Warum haben sie dieses Hightech-Labor, wahrscheinlich das teuerste Labor der Welt, ausgerechnet, in den Bundesstaat gestellt, wo eben dieses Super-Erdbeben schon seit Jahren erwartet wird oder auf jeden Fall kommen wird in den nächsten Jahrzehnten?
Na gut, ich meine, das kannst du ja auch dann fragen, warum die ganzen Tech-Unternehmen alle da sitzen, ne? Die US-Tech-Unternehmen. Ich glaube, dann nimmst du lieber in Kauf, um Kalifornien zu sein, als kein Erdbeben in Oklahoma oder so, keine Ahnung.
Die sollen sich mal lieber alle in Brandenburg niederlassen, das ist sicherer.
Da gibt es immer die Bauvorschriften.
Ah ja, stimmt.
Und die Frösche, die geschützt werden müssen oder so. Aber wie geil wäre das denn, wenn Devs in Brandenburg wäre?
Das wäre einfach perfekt. Das ist so wie bei Breaking Bad, wenn die Szenen dann immer in Hannover spielen.
Stimmt. Und dann jetzt in, wie heißt das, Grünheide oder Grün irgendwas, ne? Gott, wie geil wäre das denn? Und dann sehen wir Forrest so irgendwie durch so die brandenburgische Walachei mit dem Rad fahren oder so.
Ein paar Spreewaldgürkchen essen.
Genau, warten auf den Bus, ne, in Brandenburg. stimmt, aber ich denke ja aber auch, wir sehen ja auch dieser Sarkophag von außen, ist ja auch so massiv, dass ich ja eher denken würde, es ist vielleicht auch sicher genug irgendwie, oder?
Ja, Katie sagt es ja dann auch, dass dieses elektromagnetische Schwebefeld das schon irgendwie alles zusammenhält, aber ja, trotzdem ein bisschen wundern kann man sich, glaube ich, schon.
Aber nach der Argumentation müsste man ja auch fragen, warum zieht noch irgendwer nach Kalifornien oder kauft ein Haus oder baut ein Haus?
Ja, das stimmt.
Ne? Auch mit den Bränden und ich weiß nicht was alles. Na gut, jetzt würde man sich fragen, wer zieht überhaupt noch in die USA? Aber nein, okay, Brianna, wir gehen da gar nicht hin. Nee. Genau, aber sozusagen, wir erfahren also, dass dieses Erdbeben keine große Rolle gespielt hat. Und wir sehen aber auch sozusagen, ich gucke mal gerade, dass die Maschine wird ja auch wieder benutzt. Ich hoffe, ich kriege das jetzt in der richtigen Reihenfolge hin. Denn das waren auch das war das Ende von den Opening Credits. Und wir sehen nämlich da, wie Lily auf den Boden kriecht. Und wir erfahren einfach relativ gerade hinaus, dass also Lily in den nächsten 48 Stunden sterben wird. Bumm.
Ja. Das ist meine Ansage.
Ich dachte auch, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Lily von oben nicht erkannt. Also es hätte auch für mich sehr gay sein können oder irgendwer. Aber ich dachte mir, okay, gut, dass ihr mir es nochmal sagt, dass es Lily ist. Aber da dachte ich auch so, okay, holy shit. Ja. Ich glaube, das war es auch schon in der Opening-Credit-Szene. Und wieder für mich zweieinhalb Minuten, ich war komplett drin.
Ja, total. Das schafft Devs wirklich jede Woche aufs Neue.
Und wir bleiben jetzt auch gleich mal bei dem, sag ich mal, Devs-Storyline, denn ich glaube, das passt ganz gut. Wir sehen nämlich dann Lyndon, wie sie eine Art von Präsentation vor den Developern hält. Und wir erfahren auch, wir sehen in der Gruppe von den Developern, es sind gar nicht so viele, ne? Wie viel hast du gezählt? Ich habe so 10 oder so gezählt.
Ja, ungefähr. Aber ich finde, es waren eigentlich dann schon relativ viele auch. Also gut, wenn man sich vorstellt, an was die arbeiten, da bräuchte man wahrscheinlich eigentlich Tausende, um das zu bewerkstelligen. Aber weil wir bisher noch niemanden wirklich gesehen haben, außer Katie, Forrest und Linden, war ich jetzt doch überrascht, wie viele Gesichter dann da aufgetreten sind.
Und es waren sehr viele Männer, das ist mir irgendwie noch in Erinnerung geblieben. Aber ich habe jetzt auch nicht genau geschaut. Aber genau, Linden ist natürlich wahnsinnig begeistert, denn er hat sozusagen was sehr Besonderes entwickelt. Und wir erfahren auch ein bisschen mehr, dass er so der Sound-Dude ist, ne? Deswegen auch immer die Kopfhörer, also dass er eigentlich damit beauftragt wird, Ton, ne, zu erschaffen aus der den Forschungen. Und wir sehen dann ein Bild, und zwar Jesus nicht nur am Kreuz, sondern wir hören auch Jesus sprechen. Wie ging es dir da? Was hast du da gefühlt?
Da ich nicht wusste, was er auf Altaramäisch sagt, nicht viel. Also ja, da haben wir auch schon direkt am Anfang drüber geredet. Warum muss es genau Jesus sein? Wahrscheinlich, weil Amerika, die Serie hat den größten Markt eben dort. Und das ist vielleicht für die Leute noch so das Krasseste, was sie sich vorstellen können. Aber mich persönlich hat es jetzt nicht besonders gerührt, dass ich da jetzt Jesus sprechen höre. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
Hättest du mehr gespielt, hättest du gehört so, ey, yo, Bro, scheiße hier am Kreuz. ich weiß nicht.
Ich meine, wenn es so war.
Also ich muss schon sagen, dass mich das irgendwie berührt hat. Ich weiß auch nicht.
Ja,
nicht weil ich, wie gesagt, ich glaube, ich hatte es auch schon erwähnt, nicht, weil ich religiös bin oder sowas, aber ich finde, dass dieses Bild von Jesus und dann noch was dazu zu hören, kriegt mich irgendwie schon emotional.
Mhm.
Also ich glaube,
hätte vielleicht eher sowas wie, weiß ich nicht, römischer Kaiser, Cäsar, Veni, Vidi, Vici oder sowas. Hätte ich persönlich, glaube ich, mehr interessant gefunden als Jesus.
Wild, ne? Ja, vielleicht so Kleopatra oder so. Obwohl dann hätte es irgendwie auch so was Komisches. Ja, aber ich meine, Jesus, ja, interessant, ich weiß auch nicht. Aber es war auf jeden Fall bewegend, ne? Da wirklich auch zu diesen Bildern einfach auch Ton zu hören. Genau, es ist irgendwie arithmetisch, ne? Heißt es so? Ich glaube, ne?
Ich glaube, ja.
Und ich habe auch irgendwo mal versucht nachzugucken, ob irgendwer es übersetzt hat. Und ich glaube, es war irgendwas mit, ich habe es nicht mehr aufgeschrieben leider, es war irgendwas mit ich glaube, einer Säuberung oder so von, nicht Säuberung, aber was war das? Betäubung oder Säuberung von einem Fuß oder sowas. Also es war jetzt nichts, was wir aus der Bibel kennen, was Jesus ja angeblich gesagt haben soll. Das
finde ich dann wiederum auch gut. Also dass sie, wenn sie schon so ein zufälliges Jesus-Zitat nehmen, dass sie dann nicht einen seiner größten Hits nehmen, irgendwie der reiche Mann kommt weniger ins Paradies als Nadelöhr, Kamel, du weißt, was ich meine.
Genau.
Sondern wirklich einfach so einen ganz normalen Satz, den Jesus gesagt hat. Kannst du mir mal die Butter reichen oder so.
Genau, sie haben jetzt nicht irgendwas aus der Bibel genommen, was angeblich ja dann irgendwie Jahre später mal niedergeschrieben wurde, sondern halt sich was Neues erdacht, Gott sei Dank.
Ja.
Also da muss ich auch sagen, war ich ganz happy. Aber also alle sind natürlich wahnsinnig begeistert, was Linden da geschafft hat. Wir sehen aber, einer ist nicht besonders begeistert.
Yep.
Ja, Forrest sagt
Chef
hier,
des Jahres.
Ich wollte gerade sagen, ne, auch mit einer Emotionalität, die, glaube ich, kaum zu toppen ist. Linden, ne, ganz ehrlich, obwohl, kannst du einmal kurz erklären, warum Forrest nicht begeistert ist und warum er Linden feuert?
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat Linden dieses ganze Rauschproblem gelöst. Also, das Rauschproblem entsteht ja wohl dadurch, dass Devs immer zurückrechnen muss, wie es war. Und manchmal hat Devs einfach nicht genug Informationen und muss deshalb spekulieren, es kann so oder so gewesen sein. Und das muss alles gleichzeitig abgebildet werden, weil man ja nicht weiß, was davon stimmt. Und diese Schätzungen, die steigern sich ja dann exponentiell, je weiter man zurückgeht. Deshalb wird es dann immer verrauschter. Und er hat jetzt dafür gesorgt, dass man dieses Problem löst, zumindest was Ton angeht, indem er einfach von dieser Many-Worlds-Interpretation ausgegangen ist, Viele-Welten-Theorie oder auch Multiversen, kann man, glaube ich, auch dazu sagen. Und dort hat er einfach dann ein geniales Programm geschrieben, was entscheidet, was am ehesten hinhaut, damit man es eben nicht mehr verrauscht hat. Das heißt, er ignoriert alle anderen Sachen, die es auch sein könnte, und nimmt die, die gerade irgendwie am besten passt, damit das Bild schön ist oder der Ton in dem Fall. Und Forrest findet das nicht gut, weil er sagt, das ist aber nicht genau die Wahrheit. Das ist einfach, du hast Informationen, die wir haben, die reinfließen müssen, einfach ausgeblendet, damit es klarer wird. Aber dadurch fehlt ja total viel. Und er hat auch klargestellt, es ist nicht unser Jesus aus unserem Multiversum, sondern es ist irgendein Jesus aus irgendeinem Multiversum, den wir da reden hören. Also er bezeichnet es auch als netten kleinen Partytrick und sagt auch, dass die ganze Mannschaft hier Nerd-Hard-Ons kriegt. aber das ist einfach nicht das, ist, was er mit Devs bezwecken will, weil er will wirklich die Wahrheit aus dem Universum sehen. Er hasst ja auch die Multiversum-Theorie. Das ist ja für ihn, hat er ja auch schon gleich in der ersten Folge gegenüber Sergei gesagt, dass es in seinen Augen nicht wahr ist. Warum er das so dogmatisch sieht, können wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber spekulieren, weil ich glaube, das ist auch ein kleiner emotionaler Selbstschutzmechanismus, dass er so verkrampft an Determinismus glaubt. Genau, und was passiert dann, als Forrest gesagt hat, dass das keine gute Arbeit ist, dass Linden wieder eine Regel gebrochen hat? Dann feuert er ihn einfach eiskalt.
Puh, ja, da musste ich auch ein bisschen, also ich, ja, das ist nicht unser Jesus, ne?
Ja, that's not my Jesus.
Ja, also danke für diese, genau, wie ich finde, auch perfekte Erklärung, so habe ich es nämlich auch verstanden, wo ich ja auch immer denke, es ist doch schon gut genug, ne? Und sie diskutieren danach ja auch. Wenn ein Haar anders ist, who cares, ne? Hauptsache du hörst, was ungefähr gesagt wurde, vielleicht auch was gesagt wurde. Wenn ein Wort nur anders ist, was ist der große Unterschied? Aber klar, ich meine, ein kleiner Unterschied kann ja auch ein großer Unterschied sein, ne? Aus den.
Und er steigert sich dann, je weiter man zurückgeht.
Genau, ja. Und die vielen verschiedenen Multiverse, es kann ja eins geben, was nur ein Haar anders ist, aber es kann ja auch welche geben, wo drei Haare anders sind und vier Worte anders gesagt wurden, ne? So.
Ja.
Obwohl ich ja auch immer denke, nimm doch das, was besser ist. Also das habe ich dann immer nicht verstanden. Nimm doch sozusagen das und denke, okay, auch wenn es ein Partytrick ist, wir sind irgendwie dem Kern des Ganzen näher gekommen. Jetzt können wir ja versuchen, wenn wir eine grobe Richtung haben, wie es hätte sein können aus einem Zeitlinienstrang, können wir dann nicht vielleicht auch berechnen, welcher unser Zeitlinienstrang ist. Also weißt du, ich denke ja immer, solche genialen Köpfe wie Linden würde ich ja nicht einfach feuern. Ich würde dann ja eher sagen, hey, okay, na, guten Job gemacht. Aber ich hätte gern unseren Jesus.
Ja, ich glaube, der fatale Fehler ist einfach, dass Linden Informationen streicht. Und das, wo Forrest hin will, ist, noch mehr Informationen einzuspeisen. Er hat ja auch gesagt, er will, dass Devs alle Informationen hat. Und dann erklärt Stuart ja auch, wenn man wirklich einen Computer bauen will, der jeden kleinen Partikel im Universum kennt und die Information darüber beinhaltet, dann müsste der Computer so groß sein wie das Universum selbst. Und Linden hat sich eben entschieden, das Bild klarer zu machen, indem die wenigen Infos, die sie haben, auch noch bereinigt wird durch Infos, die eigentlich auch legitim sind und auch eigentlich nicht bereinigt werden dürfen. Und Forrest ist natürlich da auch wieder so emotional, weil er sagt, ich will nicht irgendeine Amaya, also seine Tochter, aus irgendeinem Universum. Da hat ja ein anderer Forrest sie als Tochter, sondern ich will meine Amaya sehen, die mit genau der richtigen Anzahl an Haaren und der exakt korrekten Stimmlage, und jedes Wort muss passen.
Puh. Kurze Klammer hier, die Nachbarn sind gerade wild am Rumdrehen, falls man irgendwas hört, mir leid, das ist irgendwie hier Nachbarschuld. Aber ja, du hast natürlich absolut recht. Wie siehst du das? Also wenn du jetzt etwas sehen willst, ist nicht eine, also ich versuche das zu verstehen bei ihm. Wir wissen, genau, du hast es gesagt, es geht um Amaya, es geht um seine Tochter. Es geht um seine Tochter, ne, in seiner Zeitlinie.
Ja.
Aber ich denke immer, ist nicht Ja gut, das ist nicht seine Tochter dann in einer anderen Zeitlinie, ne? Da sind andere Sachen passiert, das ist ein anderer Forrest. Aber so ganz, ich weiß nicht, so ganz kann ich es nicht verstehen irgendwie. Oder konntest du ihn komplett verstehen und sagen, nee, Forrest hat recht, es muss jetzt, wenn wir schon in die Richtung gehen, muss es genau die richtige sein?
Ich glaube, es ist die Frage, was die Motivation bei dem Firmenchef ist. Also ich glaube, wenn es jetzt wirklich darum ginge, Devs schnellstmöglich auf den Markt zu bringen, was ja sowieso gar nicht passieren soll bei Amaya, das ist ja wirklich nur für Forrest selbst dieses Projekt, dann würde er wahrscheinlich auch hier wegen Quartalszahlen, Shareholder, Konferenzen und so weiter einfach wirklich die erstbeste Version rausbringen, wo es gut aussieht, wo es dann auch egal ist, ob es jetzt legitim ist oder nicht. Aber ihm geht es ja wirklich um das Persönliche, also will er es perfekt haben. Also so kann ich es dann schon verstehen, dass er auch nicht, es ist im Prinzip eigentlich ja nur eine Simulation jetzt. Und wenn es ihm darum geht, ein schönes simuliertes Bild von seiner Tochter zu haben, dann könnte er sich den ganzen Devs-Aufwand auch sparen und hier wieder seinen VFX- oder visuelle Effekte-Typen ransetzen, dass der oder die dann wieder, so wie mit dem Feuervideo von Sergei, man kann das ja, ist ja total, es wäre viel leichter einfach eine Amaya so grafisch zu simulieren, anstatt wirklich die Weltgeschichte zurückzurechnen. Also aber ich kann es verstehen.
Aber wenn er jetzt seine echte Amaya sehen würde und hören würde, was bringt ihm das denn? Was will er denn damit?
Ja, das ist eh die Frage. Also ich glaube auch nicht, dass es bewältigungsstrategisch wirklich klug ist, also jetzt therapeutisch gesprochen, sich so daran festzuhalten. Er muss ja eigentlich eher lernen zu akzeptieren, dass sie weg ist und auch nicht wieder zurückgebracht werden kann, selbst wenn er der mächtigste Mann auf der Welt ist. Aber ja.
Ja, weil weil ich würde ja denken, jetzt zu meinem jetzigen Standpunkt und Wissensstandpunkt, die Simulation würde ja reichen. Ne? Ich habe einen trauernden Vater, der irgendwie alle möglichen Momente mit seiner Tochter nochmal nacherleben möchte.
Theoretisch reichen ja auch Fotos. Also,
na gut, da möchte ich schon ganz gerne Videos sehen.
Ja, okay, aber die hat er sicherlich auch gemacht, weil es ist ja alles in der...
Ja, aber du hast Videos von jedem Moment. Er hat ja hoffentlich nicht seine Tochter komplett 24/7 überwacht per Video.
Ja, nee, ja? Gute Frage, ob er das gemacht hat. Ich will, will man wirklich jeden Moment sehen? Will man nicht eigentlich sich auch lieber an die schönen Momente erinnern, wie sie Fahrradfahren lernt und sowas? Oder wie sie da eben auf dem Bett sitzt und Seifenblasen pustet.
Ja, denke mal dran. Ich meine, wie du schon sagst, theoretisch will ich ja gar nicht alles, ne, von einem geliebten Menschen sehen. Mir würde es ja auch reichen, Fotos oder ein paar Videos zu sehen und mich ab und zu mal zu erinnern und gut ist. Er muss ja irgendwie einen größeren Hintergedanken haben, ob er irgendwas ändern kann. Ne? Oder ob er irgendwie... Ich habe mich ja mal gefragt, ob es nicht ein anderes Universum gibt, wo Amaya nicht tot ist.
Ich glaube, genau das ist der Grund, warum er die Multiversen nicht akzeptieren kann. Weil dann weiß er, dass ihr Tod vermeidbar gewesen wäre. Wenn er sich so fest an diesen Determinismus klammert, dann weiß er, es gibt nichts, was er hätte anders machen können. Es war einfach so bestimmt, dass er seine Tochter nicht aufwachsen sieht. Und wenn dann seine Developer und Linden das in Frage stellen, dieses grundlegende Weltbild, das ihm gerade noch irgendwie emotionale Stabilität gibt, dann hat er gar nichts mehr. Dann weiß er, dass ihr Tod auch kompletter Zufall war, unbedeutend und einfach nur Opfer des Schicksals. Nicht des Schicksals, sondern des Zufalls.
Stimmt. Ja, das gibt für mich auch mehr Sinn. Und deswegen, glaube ich, ist er auch so sauer, ne, dass Linden da versucht hat, was anderes zu machen. Da spricht ja mehr Wut auch fast aus ihm, ne?
Ja.
Und es ist ja auch relativ eindeutig, ne? Er sagt so, du bist entlassen, du darfst nie wieder hier zurück, du kriegst dein Package irgendwie, 10 Millionen.
Nicht schlecht, ja.
Ne, dachte ich auch. Mit 19 oder 18, was auch immer. Aber du bist hier raus und du darfst auch nie drüber sprechen. Und er warnt ihn ja auch richtig, ne? Also sprich nicht über Devs, deine Regel. Denn es wirkt ja auch fast so ein bisschen, als ob jeder in der Gruppe irgendwie weiß, dass du auch ganz ehrlich sterben kannst, wenn du drüber sprichst und dich da irgendwie gegen wenden solltest, oder? Ich fand, das wirkte schon so ein bisschen. Alle wissen auch scheinbar, was mit Sergei passiert ist.
Genau, er gibt es ziemlich unverblümt zu. You know about the Russian kid. Ihr wisst, was mit dem Russen passiert ist. Also vielleicht hätte er das normalerweise, wenn er jetzt nicht so in Rage gewesen wäre, wäre er, glaube ich, auch nicht so dumm gewesen, das einfach so zu sagen. Aber im Prinzip ist das, was Herr Linden dort vor versammelter Mannschaft gibt, eine Todesdrohung. Wenn er über Devs redet, dann wird Forrest das herausfinden, was er ja auch total leicht kann, weil er hat ja Devs. Er kann ihn ja überwachen. Und kann sehen, ob Linden darüber redet oder reden wird.
Und du merkst ja auch, dass Linden so als super hochbegabtes Kind ja wahrscheinlich auch wenig anderes im Leben hat, ne? Als Devs und Stuart wahrscheinlich irgendwie als einzigen Freund oder Zugang. Das hat mir echt ein bisschen
Geld ist ihm, glaube ich, sowieso egal. Also dieses Ganze mit den 10 Millionen, das spielt für ihn, glaube ich, gar keine Rolle. Also er will einfach nur an irgendwas Großem dabei sein. Für ihn ist Devs wahrscheinlich wie, weiß ich nicht, wie irgendeine Lego-Burg, die er baut oder so, wo er einfach, was ihn einfach mehr fasziniert als irgendwie irgendwelche weltlichen finanziellen Anreize.
Ja, es ging mir irgendwie schon, schon zu Herzen. Und ich fand aber auch ganz interessant, dass so auch Katie und Forrest scheinbar da auch nicht so ganz auf einer, ne, auf einer Wellenlänge sind.
Ja. Ne? Das finde ich auch total super, dass Katie allgemein auch nicht einfach nur so die rechte Hand von Forrest ist, sondern wirklich auch eigene Gedanken hat und sich überhaupt nicht davor scheut, die auszusprechen.
Hm. Ja, interesting. Also ich hoffe, dass wir die beiden Charaktere nochmal wiedersehen und also Lyndon sowieso nochmal wiedersehen, aber Katie auch nochmal ein bisschen mehr erfahren, warum sie so ist, wie sie ist und auch so, was sie glaubt. Da bin ich echt sehr gespannt. Aber ich glaube, dann können wir fast diesen Maschinen-Devs-Teil abschließen und kommen wir zum Hauptteil der Episode und zwar Lily. Denn wir sehen, Lily hat bei Jamie übernachtet, in seinem Bett.
Selling a little? Or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Er auf der Couch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war echt so eine awkward cringe-Szene für mich. Die beiden Ex, die jetzt aufwachen da in diesem in dieser Wohnung. Und ich denke auch manchmal, Jamie, ach, es ist ja nett, dass du wirklich alles für sie machen willst. Aber irgendwie... Ich zum Beispiel, wäre ich jetzt Lily gewesen und schlafe bei meinem Ex-Freund und er hilft mir wahnsinnig, hätte ich darauf bestanden, auf der Couch zu schlafen. Ich hätte mich einfach auf die Couch geworfen und gesagt, ich schlafe jetzt hier, du gehst in dein Bett.
Ja.
Das hat mich echt genervt. Ich finde, das hat Lily irgendwie auch unsympathisch gemacht für mich. Und Jamie auch, weil Jamie wirkt so wie der, heutzutage würde ich sagen, weißt du, wie der letzte Simp.
Ich weiß, also ich finde, bei all dem darf man halt nicht vergessen, dass das besondere Umstände sind, dass Lily vor 2-3 Tagen ihren Freund verloren hat, dass sie vielleicht jetzt nicht alle emotionalen Befindlichkeiten ihrer Mitmenschen ganz klar sehen kann, sondern auch noch sehr in sich gekehrt ist oder sich nur um sich selbst dreht und dass Jamie das auch weiß, dass sie einfach eine unglaublich schlimme Situation durchmacht und dass es dann für ihn auch mal okay ist, auf der Couch zu schlafen.
Aber Bjarne, das ist, weißt du, dein oder deine Ex, weißt du, und du hast die schon so wahnsinnig ausgenommen, also ne, schon benutzt für sozusagen das, was du rausfinden willst.
Sie trauert.
Aber dann zum Beispiel, wir sehen ja auch diesen Moment, dann verabschiedet sie sich und küsst ihn so auf den Kopf. Hätte ich gelassen.
Ja, das war auch ein bisschen unangenehm.
Jetzt kannst du sagen, das kommt aus dem Affekt, weil sie das früher irgendwie immer gemacht hat, aber da denke ich so, nein, weißt du, du musst auch ein bisschen Rücksicht nehmen, Lily, sorry, auch wenn du jetzt natürlich im Trauer bist und was auch immer.
Ja, klar, aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Serie sich ganz bewusst auch ist, wie das jetzt auf Zuschauer rüberkommt oder jetzt auch, dass die Reaktion, die du hast, jetzt auch nicht ungewollt ist von der Serie. Also, dass Lily nicht eigentlich als Heldin und sympathische Figur jetzt dadurch wirken soll, sondern das schon zeigen soll, wie labil sie gerade ist und so.
Verstehe
ich. Oder meinst du das als Kritik an der Serie oder nur, dass du die Figur einfach dadurch nicht magst, obwohl es so gewollt ist von Garland?
An beidem. Also ich verstehe, dass Garland die Figur so zeichnet. Ich finde, es ist aber ein Problem, weil es bestärkt weiterhin mein Problem, das ich habe mit ihr. Also weißt du, das ist auch das Problem der Serie und das verstärkt es halt nur. Und das finde ich halt so schade, weil das ist bis jetzt immer noch in Folge 4 mein größtes Problem mit Devs.
Das stimmt. Und es ist ja auch schon Folge 4, also Halbzeit. Und wenn Lily als Hauptfigur da immer noch nicht richtig greifbar oder sympathisch ist, dann ist es schon ein Problem, ja.
Und jetzt, weißt du, bringst du durch diese Interaktion mit ihrem Ex, bringst du mir wieder Sachen, die bei mir so, weißt du, Dissonanzen geben. Mein Bild von Lily ist auch noch so ein bisschen schwarz-weiß kriselig mit schlechtem Ton. Weißt du?
Ja, ist so eine gute Analogie. Dann ist es doch alles so gewollt wahrscheinlich.
Ne? Und du bist gerade Lyndon, der versucht, da ein bisschen Ton reinzubringen, aber es klappt noch nicht so ganz.
Aber für mich wirft das jetzt auch keinen negativen Schatten auf Jamie. Meintest du ja auch, dass es für dich auch Jamie ein bisschen als Charakter schlecht macht.
Ja, negativ ist jetzt ein bisschen zu hart, aber es lässt ihn halt trotzdem so ein bisschen als so diesen typischen, er trauert noch um seine Ex-Freundin. Und wie gesagt, den Charakter kann ich, der ist mir bewusst. Es gibt solche, weißt du? Das ist mir, da ist überhaupt kein, ich habe da nichts gegen. Das, weißt du, das könnte mir auch passieren, dass ich dann noch meinem Ex hinterher traue oder irgendwas. Aber trotzdem macht es mir ihn nicht sympathisch dadurch unbedingt. Und ich fand Jamie einen sehr sympathischen Charakter. Und wir sehen dann ja auch nachher so ein bisschen so diese Tanz, nicht Tanzszene, aber diese Putzszene, ne? Wo er dann auch so seine Wohnung putzt, als ob er jetzt auch so ein bisschen wie so einen neuen Sinn in sein Leben kriegt, ne? Vorher so der Gamer-Dude und jetzt hat er vielleicht nochmal wieder eine Aufgabe und er will ihr ja auch unbedingt helfen. Wobei, glaubst du, dass er unbedingt auch mit ihr wieder zusammenkommen will?
Ich glaube, in seinem Kopf ist er das irgendwie schon wieder ein bisschen. Und das ist dann eben auch wieder sehr bezeichnend für den Charakter, dass er gar nicht diese ganzen besonderen Umstände anscheinend noch richtig im Hinterkopf hat, sondern wirklich denkt, ist alles wieder so wie früher, auf eine Art. So, er hat sie wieder, sie ist wieder bei ihm, egal wie.
Obwohl er ja auch irgendwann sagt, glaube ich, so, jetzt erinnere ich mich wieder, wie es ist, mit ihr zusammen zu sein, ne? Indem du einfach diese Entscheidung auch fällst und diese sehr unbedachten Entscheidungen auch vor allem fällst. Aber ja, natürlich, man erinnert sich dann auch auf viel an das Gute, ne? Und weniger an das Schlechte.
Ja.
Naja, aber er räumt seine Wohnung auf, obwohl ich fand, seine Wohnung war schon ziemlich aufgeräumt. Also ob da jetzt so drei Papiere, dann, weißt du?
Ist auch eine schöne Wohnung wieder. Mhm. Aber ist hier, eine Frage hatte ich auch noch, genau, ob am Ende schlägt er die Tür zu, fröhlich, geht raus und zwei Sekunden später fällt dann dieser Kasten da runter und geht kaputt. Meinst du, das war auch wieder so ein kleines, weiß ich nicht, so ein bisschen Humor von Garland oder war das eher aus Versehen und sie haben es drin gelassen, weil es dann passiert ist? Weil ich finde es so ein bisschen lächerlich, dass sie extra da eine Montage für gemacht haben, dass dieses Ding dann genau getimed runterfällt. Also dafür fände ich es jetzt nicht so spannend genug. Was glaubst du?
Ich habe mich das auch gefragt, weil ich finde nämlich auch, das ist so, zum einen, glaube ich, habe ich das schon mal gesehen. Also es war jetzt nichts, was mich jetzt furchtbar überrascht hat. Zum anderen fragte ich mich, was wollt ihr mir damit sagen? Wollt ihr mir damit sagen, irgendwie Jamie will sein Leben wieder in den Griff kriegen, räumt auf und trotzdem klappt es nicht? So wie wir vielleicht am Ende der Folge auch erleben?
Ne? Vielleicht.
Ist es zu spät? Ist es zu...
Und auch so, dass er es noch nicht ahnt. Also er ist ja gerade raus, für ihn ist die Wohnung heile, alles super. Er geht beschwingt zur Arbeit. Und dann sieht er gar nicht mehr, wie es hinter ihm, hinter seinem Rücken schon wieder alles in sich einstürzt.
Ja, ich habe mich auch gefragt, ob das vielleicht auch wieder so ein Multiverse-Diskussion ist, im Sinne von, auch wenn du denkst, du kannst deine Wohnung aufräumen, wenn in deinem Universum deine Wohnung dreckig ist, dann wird sie dreckig durch irgendwas, weißt du, irgendwas passiert, das sie wieder dreckig macht.
Ja.
Ne, es gibt doch diese Theorie auch in, ich glaube, in Dark und so wird das ja auch immer besprochen, dass, wenn du jetzt deine Welt, deine Zeitlinie verändern willst, dass dann die Zeitlinie immer wieder in ihren Trott kommt, auch egal, was du dagegen tust.
Ja.
Na, und so würde es für mich Sinn machen.
Ja, Dark, keine Ahnung. Ich kurz abgeschaltet.
Nee, auch unabhängig von Dark, weil das ist ja so eine bekannte Sci-Fi, auch Legal. Ja, genau.
Dann dieser Determinismus doch irgendwie anscheinend so eine Art Steuerung auch zu haben scheint, so eine bewusste. Ja.
Und ich glaube, wenn das der Bezug ist, dann ist die Folge, also die Szene wieder für mich rund.
Ja.
Aber ja, denn Lilly, ich guck mal gerade, wo geht denn Lilly eigentlich hin? Sie geht nach Hause und dort sehen wir eine wunderschöne Szene, nämlich Kenton ist derweil zu Lilly gefahren, denn sie hatten eigentlich den Arzttermin morgens und er trifft auf einen Pete. Ne, auf den Obdachlosen, der vor der Tür sitzt. Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf einmal Pete, der ja immer so ein bisschen crazy oder ähnliches wirkte, auf einmal wirkt er derbe cool und hat überhaupt keine Angst vor einem Kenton, den ich ja schon ziemlich furchteinflößend finde, gerade wenn er steht und ich sitze. Aber Pete scheint da irgendwie, überhaupt keine Probleme zu haben.
Ja, ich fand aber allgemein auch dass es so aus dem Nichts kam. Pete sagt ja zu Kenton dann noch relativ schnell am Anfang, ist ja noch alles sehr höflich, so, hast du eine Zigarette, klar, gerne. Und dann sagt ja Kenton auch schon, oder sagt Pete, ich habe keine Angst vor dir. Und Kenton sagt, ja, das sehe ich. Ich frage mich nur, warum nicht. Und das finde ich, also da hat Kenton sich auch total verraten. Da hat er ja dann auch so sein, er kam ja mit der Story, dass er ein Arbeitskollege von Lilly ist und mit ihr eine Art Fahrgemeinschaft oder sowas machen will. Was jetzt vielleicht auch nicht so glaubwürdig war, aber er gibt ja sofort dann dieses Pokerface auf, wo Pete dann sich auch schon irgendwie vorstellen kann, ja gut, der ist nicht wirklich hier, um Lily zu helfen, der hat irgendwas Böses im Sinn und vielleicht sogar mich bedrohen würde, also dass er auch mich bedroht.
Ja, ich glaube, Kenton denkt halt auch so, was will dieser Obdachlose von mir, ne? Der kennt mir doch eh nichts,
ja,
so ein bisschen.
Wahrscheinlich,
ne?
Der nimmt also ihn natürlich nicht ernst.
Genau, diese Arroganz auch, glaube ich, soll da auch so ein bisschen zum Ausdruck kommen.
Ja, aber Pete auch wieder sehr witzig, wo er dann sagt, ah ja, da oben ist Lillys Fenster, ah, sie hat mir eine Nachricht hinterlassen.
Das fand ich auch ziemlich geil, ne? Das fucking Fenster.
Ja.
Aber dann kommt Lily sozusagen von Jamie ja zurück und dann fahren sie zusammen zum Arzt. Denn wir erinnern uns in der letzten Folge, ne, hat ja auch Jen und Lily, beide haben ja vorgegaukelt, dass Lily da auf jeden Fall auch eine Geschichte hat mit Attacken, mit schizophrenen Anfällen, dass sie auch schon mal eingewiesen worden ist, glaube ich, für einen Monat, glaube ich, war es in Folge 3. Und jetzt heißt es halt, wir gehen, ne, zum Arzt und besprechen mal, was da passiert ist, vor allem in dem Büro. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist der unsympathischste Psychotherapeut oder Therapeut, Psychologe, den ich jemals in meinem Leben gesehen hätte.
Ja, habe. Absolut. Und ich finde sogar auch, wir haben ja echt schon viele böse Charaktere in der Serie kennengelernt, aber er ist mit Abstand auch der Schlimmste, weil, also nicht nur, dass er ohnehin schon seinen Eid verletzt und die Verschwiegenheitsverpflichtung, die er als Therapeut eigentlich haben würde gegenüber Lily. Also er erzählt ja nach der Sitzung alles Kenton direkt, der ihm dafür noch ein bisschen Geld zuschiebt. Aber noch ekliger ist es, dass er Lily tatsächlich auch noch in der Sitzung sagt, du weißt ja, ich würde niemals etwas hier über dich verraten. Ich würde niemals dein Vertrauen missbrauchen. Und damit ist er für mich gerade auf Platz 1 der widerlichsten Charaktere in der Serie, selbst vor Forrest und Kenton.
Stimmt. Ich finde sowieso, so Psychotherapeuten und gerade auch so Anstalten, wo man dann so gegen seinen Willen eingewiesen wird, kriege ich auch sofort Angst vor.
Ja.
Ich meine, das ist ja hoffentlich heutzutage vielleicht weniger der Fall, aber ich meine, das passiert ja immer noch irgendwie. Und früher, ne, ich will gar nicht daran denken. Ugh. Also da kriege ich auch wirklich immer Ekel vor. Wir erfahren aber auch in dieser kurzen Besprechung auch relativ so neue Informationen über Lily. Und das fand ich eigentlich einen ganz schönen, wie so ein Infodump auf eine angenehme Art und Weise.
Auch natürlich, logischerweise. Mhm. Ne? Also nicht so, wie wir es in manchen früheren Folgen hatte. Lily, erinnerst du dich noch, wie du mit mir Schluss gemacht hast, als du das und das? Sondern wirklich, natürlich, in der Therapie redet man über sowas und dann ist es auch voll okay.
Genau, denn wir erfahren, sie ist 27 Jahre alt, sie benutzt keine Medikamente momentan, sie hat vor 3 Jahren ziemlich viele Drogen genommen, fand ich auch ziemlich geil. Er erwähnt dann so irgendwie Marihuana, ich weiß nicht, Ecstasy, LSD, was auch immer. Und sie so, ja, ich habe alle genommen. Ja. Und da dachte ich so, okay, jetzt glaube ich vielleicht eher, dass sie so ein bisschen, nicht, dass jetzt Badass-Charaktere Drogen nehmen müssen, aber dachte ich mir auch so, okay, jetzt wird mein Bild von Lily einfach ein bisschen runder, ne? Mhm. Und ich habe mehr Informationen.
Obwohl da auch wieder die Frage ist, ob es wirklich so ist. Also vielleicht versucht sie da auch immer noch dieses Image aufrechtzuerhalten, dass sie eben schizophren ist.
Interesting.
Und
stimmt.
Mit den Drogen, also ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich die Drogen genommen haben muss.
Achso, ich dachte komischerweise, dass es stimmt, weil es wieder so ein bisschen auf diese, dass sie doch so ein Badass ist und alles irgendwie probiert, weißt du, und keine oder wenig Ängste auch hat, ne, und so ein bisschen,
Zumindest bleibt es im Unklaren. Also wir können uns gerne vorstellen, dass sie sowas macht, aber sie misstraut dem Therapeuten ja auch zu Recht relativ früh schon, dass er ihr eben auch sagen muss, dass er ihr vertrauen könne. Also weiß ich jetzt, alles, was sie dort sagt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt für bare Münze nehmen. Aber vielleicht das so mit der Mutter, wo sie über ihr distanziertes Verhältnis zu ihrer Mutter spricht und dass sie sich selbst als Einzelkind sieht, obwohl sie theoretisch auch noch Halbgeschwister hat. Das nehme ich mal an, war alles schon wahr, weil es auch einfach leichter ist, die Wahrheit zu sagen bei irrelevanten Dingen, anstatt sich immer wieder eine neue Lüge auszudenken.
Deswegen, ich dachte, sie geht so ein bisschen in dieses Modul rein. Ne? Ich sage immer die Wahrheit, 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 Wahrheit und lüge dann einmal, wenn es um den Anfall geht.
Ja.
Ne? Aber genau, du hast die Mutter erwähnt. Fand ich auch ganz weiterhin immer noch eine interessante Beziehung. Und dann halt die Frage des Arztes. Erinnert sie sich noch an den Anfall und die Panikattacke, die sie hatte im Büro? Und sie sagt, sie erinnert sich nicht mehr daran. Ne?
Ja.
Bums. Und sie genau geht raus, der Arzt und Kenton, fand ich auch ganz schlau, wie Kenton sagt, ja, ich muss jetzt noch mal kurz hier die Rechnung abholen, ne, the invoice. Und da natürlich einfach sofort ratatat irgendwie erfährt, was der Arzt von ihr hält. Mhm. Der Arzt sagt ja auch explizit, ne, sie ist super klug, sie ist super intelligent, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwie unter Schizophrenie oder ähnlichem leidet.
Ja.
Tja, echt Bombe. Und da hatte ich auch schon so ein bisschen Angst um Lily. Wie ging's dir da?
Ja, total. Also allgemein, auch als sie schon ins Auto zu Kenton eingestiegen ist, das ist einfach so gruselig, wenn, also wir wissen ja noch nicht, wie viel sie jetzt wirklich selber auch auf dem Kasten hat sozusagen, also wie sehr sie sich selbst beschützen kann. Sie wirkt ja bisher sehr naiv und auch immer so, dass Dinge ihr einfach passieren, und Kent ist ja für uns wirklich ein Raubtier. Also dann steigt da die Gazelle quasi zum Löwen ins Auto und wir haben keine Ahnung, wo es hingeht. Also gut, das war jetzt erstmal nur der Therapeut, aber ja, solange Kenton in der Nähe von Lilly ist, muss man natürlich immer extrem angespannt sein.
Ja, und ich finde, Auto ist auch irgendwie so, man ist auch so dicht beieinander irgendwie, ne? Ja. Finde ich auch immer unangenehm.
Hm. Ja.
Denn er fällt gleich eigentlich mit der Tür ins Haus und sagt so, ja, ne, apropos, okay, wir werden dich jetzt einliefern. und
apropos.
Ne, so, oder? Ich habe das Gefühl, er verheimlicht ja auch gar nichts, er spielt auch gar nichts.
Ja. Also, ne? Das ist ja allgemein so ein Ding, was wir bei Kent noch immer wieder gesehen haben, auch in seiner Konfrontation mit Anton, dass er direkt mit der Tür ins Haus fällt. Also er ist so ein typischer No-Bullshit-Typ, der einfach keine Lust hat für irgendwelche zu irgendwelchen Spielchen, sondern einfach immer direkt sagt, was Sache ist.
Wobei ich mich dann aber auch fragte, wenn ich jetzt so ein deterministischer Handlanger wäre oder ein Handlanger in einer deterministischen Welt, wäre ich ja wahrscheinlich genauso. Weil es bringt ja nichts. Du kannst es ja nicht mehr verändern.
Ja, das stimmt. Aber da ist auch dann wieder die Frage, wie viel wirklich Kenton auch über all das weiß. Also, dass Forrest und Katie alles wissen über Devs und das auch missbrauchen, das steht meiner Meinung nach außer Frage. Aber ob die Infos dann auch an Kenton immer gleich weitergeben?
Ja, theoretisch müssten sie es ja nicht weitergeben, weil sonst hätte Kenton ja gewusst, dass Lilly jetzt ihm ins Lenkrad fest und einen Unfall provoziert.
Ja.
Na, also
oder er hätte eh gewusst, dass es immer genauso passieren muss und er keine Wahl hat, als sie zu lassen.
Also deswegen würde ich dir vielleicht recht geben, dass Kenton da nicht mit eingebunden ist. Aber er wusste ja in der Einfolge mit Anton, dass er ein Messer hat scheinbar.
Wusste er das? Also, weil er wurde ja überrascht. Ach nee,
er hatte
das Messer dann plötzlich im Bauch. Ja.
Stimmt, er wusste es nicht. Ja, dann
also
ist
auch
besser,
da, wenn er gewarnt worden wäre, hätte er vielleicht so einen Brustpanzer oder so getragen. Oder einfach besser vorbereitet gewesen.
Stimmt, nur so einen kleinen, ne, so an der rechten Seite, wo er gestochen wurde. Ja, ich glaube, du hast recht. Okay, dann halten wir lieber fest, dass Kenton nicht eingeweiht sind, nicht ins Pornokino darf. Vielleicht auch besser so.
Ja.
Und genau, aber was sehen wir? Genau, Lilly greift da ins Lenkrad, wo ich auch dachte, so holy shit. Also mit irgendwie, ich weiß nicht, 100 Sachen auf einer Autobahn gegen eine Steinwand zu fahren, boah, echt riskant, da irgendwie mit sehr schweren Verletzungen rauszukommen. Die Airbags springen an, sie kann relativ früh aussteigen und das fand ich eine Wahnsinnsszene. Dann steigt sie aus dem Auto aus und du siehst noch, wie so der Pile-Up kommt auf der Autobahn und dann so ein Auto an ihr auch so vorbei zischt.
Ja.
Ich finde, das war ein toller Effekt und es war sehr echt.
Genau, da hat Devs allgemein auch so ganz viele Szenen, die auch immer dieses deterministisch oder eben viele Welten fast aufmachen. Also mal ganz viele so 0 oder 1 Szenen. Es gibt eine andere Welt, wenn es wirklich viele Welten gibt, in der Lilly direkt dort überfahren worden wäre. Dann wäre die Serie da vorbei. Oder auch mit dem Bild oder mit diesem Kasten, der bei Jamie in der Wohnung runterfällt. Es gibt eine andere Welt, wo er eben nicht runtergefallen ist. Also es macht... Das finde ich auch total spannend, das sich dann einfach vorzustellen, dass alles, was bisher passiert, wirklich genauso nur in dieser Serie passiert ist, weil sonst wäre es immer früher vorbei gewesen.
Stimmt, wie schön wäre es, dann eine Spin-off-Serie zu haben mit irgendwie Devs 2 oder so, wo dann einfach alles anders passiert.
Stirbt einfach nach 5 Minuten.
Genau.
Kann ja nicht schwer sein zu drehen.
Genau, sie wäre Gay als weißt du, Spion oder so. Wie geil wäre das denn bitte?
Sehr gerne mit Haaren dann, Lilly mit langen Haaren, dann sieht man, dass es anders ist.
Und Lilly noch mit Jamie zusammen.
Oder so, oh ja.
Oh.
Spin-off-Potenzial.
Ja, ne? Genau, aber auch Kenton kommt wieder zu sich und ist auch wirklich pissed und läuft hinterher. Lilly läuft natürlich, wohin sonst, zu Jamie. Ich glaube, diesmal aber nicht durchs Fenster, oder? Und er scheint auch, das fand ich auch wieder so geil, was, jetzt kommt deine Ex-Freundin da mit so einer blutigen Nase an. Ich fand, Jamie wirkte noch relativ ruhig. Und
ja,
Lilly ist jetzt aber endlich mal so weit, auch die Polizei einzuschalten. Ruft die Polizei an, die Polizei kommt. Man denkt irgendwie und hofft irgendwie, alles wird gut, aber nein, ne? Der creepy Arzt ist dabei und sagt, ja, sie hat hier den Unfall verursacht, sie muss jetzt in die Anstalt eingewiesen werden. Sie wird abtransportiert, Kenton bleibt.
Uff. Ja.
Und was denkst du, was macht er mit unserem lieben Jamie?
Ja, er packt ihm offensichtlich am Kragen, wirkt ihn. Auch so unglaublich, diese Gewalt zu sehen, auch diese Kraft von diesem ja doch schon etwas älteren Mann, wie der da dann den eigentlich jungen, vitalen Mann hochstemmt mit einer Hand, quer durchs Wohnzimmer schiebt. Und ja, das Einzige, was wir dann noch sehen, ist, wie sie beide das Bild verlassen. Und Kenton kommt ohne Jamie zurück, schließt den Vorhang und die Folge ist vorbei. Also ja, Jamie ist tot, oder? Wahrscheinlich.
Sollen würde wir zumindest ich auch sagen. Glauben. Also ja. Ich würde sagen, genau, da macht Kenton einen kurzen Prozess irgendwie mit ihm hinten.
Ja.
Ich habe nochmal nachgeschlagen, dazu läuft auch wieder so ein Chor, ne? So ein Chorsong, den wir, glaube ich, auch schon vorher mal in einer Folge vorher gehört hatten.
Genau, und ich glaube, ich auch am Ende der dritten Folge genau dasselbe Lied.
Ja. Genau, Fortunate Ones, ne? Wo wir uns natürlich auch fragen. Ich glaube, Jamie ist gerade nicht fortunate, ne? Ist nicht der mit dem meisten Glück oder besonders positivem Glück. Von The Beacon Sound Choir, so heißt die Band oder der Chor zumindest, der es eingespielt hat. Also das war Folge 4. Wir schauen nochmal. Der deutsche Titel war Verschiedene Welten. Ja. Wo ich mich ja fragte, wäre nicht Verschiedene Zeitlinien fast der bessere Titel?
Ja, aber dieses ganze Zeitlinien-Ding ist vielleicht auch dann noch ein bisschen mehr ausgelutscht schon wieder. Also ich glaube, aber ja, theoretisch müsste es eigentlich mehr, geht es mehr um Zeiten, ne, als um Welten.
Ich finde ja auch Fortunate Ones eigentlich einen schönen Titel für die Folge.
Wie übersetzt man das dann auf Deutsch?
Ja, ich überlege gerade. Was hat ja irgendwie mit Fortuna und Glück und...
Ja, ne? Die Glücklichen, Glückseligen.
Genau, die Glückseligen, ja, wahrscheinlich so. Glückselig. Obwohl so richtig passt das auch nicht, ne?
Nee. Aber das ist ja eh gut bei so Serien, die so vage Themen haben und alles so ein bisschen metaphysisch und so. Da kannst du eh jedes abstrakte Wort nehmen und das passt immer. So wie sinnig. Ja, Zeit ist eigentlich ähnlich wie Dark. Zeit ist ein flacher Kreis oder... Nee, das war True Detective, ne? Eigentlich ist es so schwer, die Dialoge schreiben sich quasi selbst. Die kann man auch über einen Algorithmus schreiben lassen, glaube ich.
Stimmt. Ich würde ja die Folge eher irgendwie nennen, oder wir können die Podcast-Folge so nennen, Jesus spricht.
Okay.
Oder? Ich weiß nicht.
Oder Sudoku 2.
Genau.
Obwohl Sudoku spielt keine große Rolle.
Jesus im Pornokino. na gut, aber wir haben es eigentlich schon besprochen. Also wir glauben beide, Jamie ist tot. Lilly, wie gesagt, ich denke, ich hätte überhaupt keine Lust. Da habe ich echt große Angst vor Bjarne. Diese Einlieferung in so Kliniken, wo dir so all deine Rechte genommen werden und du keine Chance hast, dagegen vorzugehen und dann so Medikamente kriegst, um betäubt zu werden.
Das macht einen unglaublich wütend, aufgebracht, einfach mit anzusehen, wie Menschen dann... es gibt auch so einen Film mit Claire Foy, der von Steven Soderbergh mit einem iPhone gedreht wurde. Ich habe jetzt leider vergessen, wie er heißt. Vor 2-3 Jahren kam der raus. Unsane, glaube ich, irgendwie sowas. Auf jeden Fall spielt Claire Foy, die man ja aus The Crown kennt, aus den ersten 2 Staffeln, spielt auch eine junge Frau, die einfach durch Ungerechtigkeiten in einem Asylum landet, geschlossenen Psychiatrie und alles, was sie tut, reitet sie nur noch mehr rein. Weil je mehr sie sagt, ich bin nicht verrückt, desto verrückter wirkt sie natürlich. Und das macht einen so unruhig, das mit anzusehen. Also, weil man kann sich da schlecht draus retten, ne? Weil wie beweist man jemandem, dass man nicht verrückt ist, wenn der andere fest davon überzeugt ist, dass die Person verrückt ist? Ist eh ein blödes Wort, aber eher also psychisch gestört oder irgendwie sich selbst Schaden zufügen könnte.
Also ich kann auch sehr empfehlen hier, ich glaube, der Film ist sogar gerade irgendwo im Stream. Kann sogar sein bei Starzplay oder Prime, ich weiß es gar nicht genau. Hier Frances, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast. Ist irgendwie aus den, 70er, 80ern mit Frances. Es geht um Frances Farmer, die Schauspielerin, die ja auch in diese krassen, also es ist eine wahre Geschichte. Und ich weiß noch, wie ich den Film irgendwie als Kind mal gesehen habe. Und seitdem habe ich da wirklich Angst vor. Denn Frances Farmer hat auch diese Operationen bekommen, mit dieser Elektroschock-Therapie, wo du mal einfach früher haben ja dann so die Ärzte einfach nur so einen Stock irgendwie in dein Gehirn geschoben und da rumgewurstelt.
Ja,
und du siehst halt nachher wirklich.
Genau.
Und du siehst nachher wirklich auch Interviews, wo Frances Farmer dann wirklich bildhübsch, faszinierend, wunderschöne Frau und Schauspielerin, wie sie nachher nach der Lobotomie bei den Interviews war. Und das einfach ein komplett ausgewechselter Mensch war, dem einfach irgendwie, weiß nicht, die Hälfte seines Gehirns irgendwie weggeschüttelt wurde.
Ja.
Erschreckend. Ja. Also ich hoffe nicht, dass wir in die Richtung gehen, denn das ist wirklich was ich sehr schwer ertragen kann zu sehen.
Ja, das stimmt. Das Gefährliche bei Deaths ist ja, weil es eben eine Miniserie ist, dass wirklich alles passieren kann. Also warum sollte Jamie nicht nach der Hälfte der Folgen sterben? Er muss ja nicht irgendwie für Staffel 2 dann nochmal als romantisches Gegenüber für Lily eine Rolle spielen oder so. Also die Serie kann wirklich eine Schachfigur nach der nächsten erledigen, weil das Spiel ja vorher schon abgezählt ist zeitlich.
Und Jamie das ist macht eben
auch. Genau. Sorry. Ja, nee, aber das bringt eben auch Lily als Hauptfigur in Gefahr. Also theoretisch könnte die Serie auch auf eine Art irgendwie ohne Lily fortgesetzt werden. Dann würde halt Jen vielleicht jetzt irgendwie das Ruder übernehmen und versuchen, Forrest zu stürzen.
Stimmt eigentlich. Wäre auch ganz interessant, ne?
Ja, also es ist alles möglich. Es gibt ja Serien, wo man immer hier dieses, wie heißt das, Plot-Armor, man weiß, okay, der Protagonistin kann nichts passieren, weil wir brauchen sie ja noch für Staffel 2, Staffel 3. Das ist alles groß angelegt. Hier stirbt niemand zu früh. Aber in der Miniserie ist eben alles möglich.
Wie geil wäre das eigentlich, dann jetzt zur Hälfte der Staffel zu sagen, okay, Jamie ist tot, ne? Der Bauer ist einfach auch geschlagen worden. Unsere Dame, Lily, ist in der Anstalt und jetzt kommen genau Jen und vielleicht noch Linden oder so, ne? So Side-Charaktere, ja, die dann den Hauptplot benutzen, übernehmen.
Ja.
Wir werden sehen. Ich glaube, Bjarne, wir haben es fast, oder? In der Folge?
Ich denke auch, ja.
Dann schreibt uns doch gerne an podcast@serienjunkies.de, was ihr denkt, was passieren wird. Wir denken daran, die fünfte Folge und nächste Folge läuft am nächsten Mittwoch wieder auf Fox, immer ab 21 Uhr oder jederzeit auf Abruf über die bekannten Pay-TV-On-Demand-Plattformen dann zum jeweiligen Ausstrahlungszeitpunkt. Und Bjarne, wo kann man dir folgen auf Social-Media-Kanälen, um dich noch weiter zu befragen über deterministisch Wendungen?
Oder mich aufzuklären, bitte.
Oder so,
ich
genau.
Ich verstehe auch nichts. Bei Twitter unter @BojackBockman.
Genau, und ich bin @MediaHore, MediaWhore bei Twitter und Instagram. Jo, dann macht's gut, Bjarne. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, ich habe Angst.
Oh Gott, das klingt so, als ob du Angst vor mir hast.
Nein, nicht vor dir.
Jo, wir mach's werden gut. Uns nächste Woche erfahren, was passiert. Also, mach's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.